Balthasar Garzón ist ja wohl der bekannteste spanische Richter. Seit vergangener Woche steht er vor dem obersten Gerichtshof in Spanien selbst unter Anklage. Drei Verfahren wegen Rechtsbeugung sind gegen ihn eingeleitet worden. Bekannt wurde Garzón vor allen Dingen durch sein Pinochet-Verfahren. Ralf, wie kommt es, dass jetzt der bekannteste Starrichter Spaniens vom spanischen Gerichtshof zur Anklage gekommen. Was wird ihm da konkret vorgeworfen?
Ja, ich meine, der ganze Vorgang ist natürlich höchst merkwürdig. Wenn man sich anguckt, ich glaube, 20 Verfahren wurden in den letzten x Jahren wegen Rechtsbeugung gegen Richter eingeleitet und allein gleich drei Verfahren gegen diesen Richter. Da zeigt sich schon mal, dass da irgendwas merkwürdig ist, weil normalerweise kommt auf einen Rechtsbeugungsfall kommen 7 Millionen gelöste Fälle. Das zeigt schon mal irgendwie so ein bisschen an, dass man es auf den guten Mann natürlich in einer gewissen Art und Weise abgesehen hat. Vorgeworfen waren ihm drei verschiedene Sachen. Nämlich in einem Fall, und ich denke, da ist die Rechtslage und auch aus dem Demokratieverständnis völlig klar, dass der gute Mensch, was er nämlich, wir hatten ja schon immer mal wieder sein Vorgehen gegen die linke baskische Unabhängigkeitsbewegung, dass er nämlich dort normalerweise üblich Anwaltsgespräche zwischen Anwälten und den Klienten, das heißt den Angeschuldigten wegen Terrorismus, abhört. Das hat man halt in den letzten 40 Jahren in Spanien geduldet, dass da der nationale Gerichtshof das darf. Das Problem ist halt von dem Herrn Garzón, dass er das halt gerne macht und auch ein bisschen über seinen Terrorismusbereich ausgeweitet hat und es gemacht hat in einem Korruptionsfall gegen Mitglieder der, ich würde mal sagen, postfaschistischen Volkspartei, die ja jetzt wieder in Spanien regiert. Und da hat er sich natürlich mit entsprechenden mächtigen Leuten angelegt, die ihn deswegen natürlich vor Gericht zerren.
Ganz kurz dazwischen gehen. In Terrorismusverfahren ist es gang und gäbe und es ist Rechtspraxis in Spanien, dass auch Anwaltgespräche abgehört werden.
Kann ja, das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Also wie kann denn sich jemand, der nur angeschuldigt wird, der möglicherweise noch nicht mal irgendwas getan hat, wie soll der sich denn vernünftig verteidigen können, wenn seine gesamte Verteidigungsstrategie durchleuchtet wird? Das ist natürlich unmöglich. Dazu gibt es natürlich noch ganz andere Geschichten, nämlich das mit den geheimen Ermittlungen, wo die Anwälte noch nicht mal erfahren, was den Angeklagten vorgeworfen wird. Das ist aber auf dem einen Feld. Und das Problem ist, dass dieser Garzón das, was in Spanien absurde Rechtspraxis in Terrorismusfällen ist, ausgeweitet hat auf den, sagen wir mal, normale Straftaten. Und das ist natürlich auch die Geschichte, die üblicherweise immer passiert, dass so Sondergeschichten wie diese Audiencia Nacional, wo er ja tätig war, ist ja ein Sondergericht, dass sich eben solche Sonderverfahren immer weiter ausweiten auf das normale Rechtsgebaren. Und das ist ein großes Problem, was in dem Fall auftaucht, aber überhaupt nicht diskutiert wird.
Also das heißt, jetzt wird, wenn jetzt also praktisch die Anwälte der PP-Politiker sagen, das sei die größte Verletzung des rechtsstaatlichen Gebotes, muss man immer dazu denken, dass dies durchaus eine gängige Praxis ist in den sogenannten Antiterrorismusverfahren.
Genau, und das ist auch das, was der Garzón in dem Verfahren, in dem ersten Verfahren, was er jetzt auf ein Urteil wartet, vorgebracht hat, dass er sagt, ja, ich habe gegen nichts eigentlich nichts wirklich verstoßen. Er weiß natürlich genau, dass das keine übliche Rechtspraxis ist und das zeigt nur das, was wir auch schon immer wieder in den anderen Fällen mal besprochen haben, dass es ein unglaublich schlechter Jurist ist. Nein, normalerweise ist das ja so und er hätte diese Abhörgeschichten ja auch genehmigt gekriegt, wenn er im Vorfeld entsprechende Hinweise oder Beweise dafür vorgelegt hätte, dass diese Anwälte, wie er ja behauptet, Teil dieser kriminellen Organisation sind.
Es dreht sich, glaube ich, um die Bunkerung von Parteispenden oder von...
Ja, das wird vermutet, dass es illegale Parteispenden sind. Es geht auch um ganz normale Korruption und Bestechung dabei.
Ja. Die durchaus alle Parteien umfasst, das muss man ja auch noch dazu sagen.
Bei denen ist es schon wahrscheinlich im Moment sehr extrem gewesen, deswegen stehen da ja auch so diverse Regierungschefs von Regionen vor Gericht gerade, weil das schon sehr offensichtlich und sehr heftig war, was da gelaufen ist.
Nun hat ja bei diesen ersten Verfahren schon in der letzten Woche, ich glaube, das waren 2 Prozesstage, wenn ich mich richtig erinnere, hat es Solidaritätsdemonstrationen auch von der Linken gegeben.
Ja, das hat damit zu tun, dass diese Geschichte natürlich überlagert wird von dem Verfahren, was gestern begonnen hat. Und da zeigt sich halt, da wird jetzt so ein ideologischer Streit ausgefochten, wo sich quasi meiner Meinung nach alle ins Knie schießen. Nämlich auch die Linke in dem Fall, dass sie zu einem Prozess, wo dieser Richter wegen Abhörmaßnahmen, ich meine, das muss man sich vorstellen, man kann ja selbst demnächst in irgendeinem Verfahren vor Gericht stehen und dann wird man sich als Linker wundern, dass auf einmal legal sein soll, dass die Verteidigergespräche abgehört werden. Das kann natürlich nicht sein. Aber weil für die spanische Linke natürlich ein großes Problem ist, die Frage des Faschismus und die Ermittlung gegen den Faschismus. Also dass sich ja damals die Postfaschisten, die heute an der Macht sind, quasi im Übergang eine eigene Amnestie gewährt haben. Mhm. Das ist natürlich ein großes Problem für die spanische Linke. Und jetzt hat dieser Richter mal zaghaft angefangen, 2009, da so mal ein bisschen drin rumzuwühlen in den alten Geschichten, hat dann angeordnet, Massengräber auszuheben. Es gibt ungefähr, also bekannt, mehr als 1200 Massengräber in Spanien, die noch nicht geöffnet sind. Und das ist natürlich klar, dass man sowas natürlich will und auch eigentlich will, dass die Verantwortlichen für die Leute, also für die Ermordeten, die da drin liegen, dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Nur das alles wollte Garzón ja gar nicht. Der hat nur so ein bisschen mal da angefangen, drin rumzuwühlen, meiner Meinung nach ist das auch schon ein strategischer Schachzug, um wieder von seinen anderen Geschichten abzulenken, und hat sich damit natürlich ein Stück weit die Solidarität von bestimmten Kreisen erkauft. Weil der Mann, der ist... Also hochgradig, der hat schon in seiner ganzen Lebensgeschichte, hat er sich immer wieder an bestimmte Gruppen, Mächtige angedient und dann sich mit ihnen verscherzt und sich immer wieder versucht, an neue Gruppen anzudienen. Das kann man sehr gut sehen.
Ich glaube, da könnte man nochmal zurückgehen. Du hast, glaube ich, einen Telepolis-Artikel verfasst, in dem du nochmal geschrieben hast, diese postfrankistische Politstruktur und wie er sich in diesen unterschiedlichen, erst der Postfrankisten, dann die Sozialdemokraten, und dann wieder die Postfaschisten und dann wieder die Sozialdemokraten.
Angeblich soll er einst Kommunist gewesen sein, zumindest mal soll er mit den Kommunisten geliebäugelt haben. Natürlich ist mit denen im postfaschistischen Spanien nichts zu gewinnen gewesen, also hat er sich den Sozialdemokraten angedient. Die haben ihm versprochen, dass er einen Ministerposten kriegt. Den hat er dann nicht gekriegt, dann hat er sich aus der Fraktion zurückgezogen, der saß im Parlament für die Sozialdemokraten. Da hat er sich zurückgezogen. Dann hat er angefangen, er kannte ja die ganzen Schweinereien, manche Leute nennen die ja nur noch Spezialdemokraten, mit den Todesschwadronen gegen die baskische Linke am Stecken hatten und hat angefangen, als Richter dann wieder gegen diese ehemaligen Genossen zu ermitteln und hat dann so ein bisschen in diesen Todesschwadronen Galda rumgewühlt und hat dann damit auch dafür gesorgt, dass die Sozialisten 1996 abgewählt wurden, nämlich durch die Volkspartei. Dann hat er seit 1996 bis zum zweiten Irakkrieg die gesamte Drecksarbeit für die PP gemacht. Also er hat damals 1996 schon behauptet, nämlich das, was die PP wollte, dass er sagte, die baskische Linke zum Beispiel, das gehört alles zur ETA. Und das hat er versucht für diese Postfaschisten durchzuboxen. Jetzt hat er das Problem gehabt, dass er halt mit denen dann halt sich auch langsam mal wieder verscherzt hat. Der hat halt auch gemerkt, dass da ein neuer Umschwung in Spanien ansteht. Die waren ja wegen dem Irakkrieg dann schwer angeschlagen. Es gab ja in Spanien unglaublich große Demonstrationen. 90% der Bevölkerung, so Umfragen, waren gegen diesen Krieg. Und dann war ja 2004 diese Wahlen, die Anschläge davor, und die Postfaschisten haben dann tatsächlich die Wahl verloren. Garzón hatte sich schon in dieser sogenannten Friedensbewegung seine Fahne wieder in den Wind gehängt und hat sich quasi der Friedensbewegung dann angenähert wieder. Und jetzt versucht er halt genau wieder an die Linke anzudocken, nachdem er sich mit der PP und mit der PSOE verscherzt hat. Mhm. Und das war nämlich meiner Meinung nach der Trick über diese absurden Faschismusermittlungen.
Das heißt die Ausgrabung. Ich meine, da gibt es ja auch eine Bewegung.
Als er damit angefangen hat. Ja. Weil man muss einfach mal angucken, was der getan hat. Das ist völlig absurd, wenn jetzt Leute sich hinstellen wie Amnesty International. Natürlich muss Amnesty International verteidigen, dass da ein Richter angegriffen wird, weil er Ermittlungen gegen eine Diktatur angestellt hat. Das ist schon klar. Nur man muss sich doch mal genau angucken, was der Bursche gemacht hat. Der hat seine Ermittlungen beschränkt auf eine Zeit, ich glaube bis 1953, weil er nämlich schon genau geguckt hat vorher, nach 1953, da könnte es noch lebende Verantwortliche geben. Deswegen hat er seine Ermittlungen auf bis 1953 beschränkt, als wären nicht 1975, kurz vor dem Tod des Diktators, noch Leute erschossen worden von dem frankistischen Regime. Der Nachfolger Manuel Fraga, der ist ja der Gründer der Volkspartei gewesen.
Der ist jüngst verstorben.
Der ist auch selig in seinem Bettchen da zu Hause verstorben. Der hat noch 1977, das war ein Minister unter Franco, der hat noch 1977 Massaker an Arbeitern angerichtet als Innenminister. Wenn man sich wirklich mit dieser Geschichte auseinandersetzen wollte, dann hätte man nicht diesen Umweg machen müssen, den Garzón gemacht hat, dass er nämlich sagt, wir gehen über die Massengräber, sondern hätte sagen können, ich ermittle gegen Manuel Fraga, der damals ja noch gelebt hat, der sogar noch aktiv in der Politik war, wegen den Geschichten, die er nach dem Amnestiegesetz gemacht hat, damit würde schon diese ganze Nummer ins Rollen kommen, dass die ehemaligen Frankisten heute noch, der war damals Regierungschef von Galizien, er hätte auch gegen den Ex-Ministerpräsident Spaniens José María Aznar ermitteln können. Der war schließlich Falangist. Der hat sich gegen die Demokratie offen ausgesprochen im Übergang. Gegen all diese Leute hätte man ermitteln können, ohne sich in dieses diffuse Bereich zu begeben, Bruch mit dem Amnestiegesetz. Mhm. Natürlich hat Garzón an der Stelle recht, dass es Amnestiegesetze nach internationalen Standards im Fall von
rechtsungültig ist oder nichtig ist. Ralf, unsere Zeit läuft jetzt gerade aus. Wir haben nur noch eine Minute ungefähr. Abschließend zu sagen, diese drei Rechtsbeugungsverfahren für uns sowieso, also für mich zumindest sowieso überraschend, weil Rechtsbeugungsverfahren werden in der Bundesrepublik nahezu gar nicht mehr durchgeführt.
Ja, dort auch nicht.
Und weil sie immer den Vorsatz des Entsprechenden voraussetzen und den Nachweis des Vorsatzes, dass es ein bewusster Vorgang ist, dass es eher als damals ein Nazitäterschutz-Doktrin entwickelt worden bei uns, diese Rechtsbeugungsparagraphen. Wie schätzt du den Ausgang? Das ist ja eine hochgradig politisierte Justiz, die auch durch die Stellung dieser Ermittlungsrichter auch noch begünstigt werden. Wird es dann also dieses Pseudo-Salomonische geben? In dem Fall wird er verurteilt werden und in einem anderen Fall nicht? Oder,
das könnte schon sein. Ich meine, das Ziel ist natürlich, den jetzt abzustrafen. Ja. Und da in dem Fall der Anwälte, da kann man eben schon relativ klar nachweisen, dass das Rechtsbeugung war, weil das kann nicht angehen. Also das, weißt du, da können sich jetzt auch diese ganzen Korrupten da als die das rechtsstaatliche Mäntelchen umwerfen und ihr Verständnis von Demokratie dann darlegen, was sie also jahrelang betrieben haben. Wenn man es gegen sie anwendet, da gefällt ihnen das natürlich nicht und dann tun sie sich jetzt als besondere Demokraten hervor. Ja. Das ist natürlich alles schwer heuchlerisch und natürlich deswegen dürfte man den Richter jetzt nicht wegen Rechtsbeugung, was viel, viel eher zu einem Rechtsbeugungsverfahren hätte führen müssen, ist, dass dieser gute Mann 1998 ein baskisches Radio und eine baskische Zeitung geschlossen hat, wo der, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, wo der oberste Gerichtshof vor 2 Jahren gesagt hat, dafür gab es keinerlei Rechtsgrundlage. Das hat nämlich dieser Garçon genau zu dem Zeitpunkt gemacht, als er den Pinochet festgenommen hat. Meiner Meinung nach war damals schon diese absurde Pinochet-Geschichte, dem war völlig klar, dass er den nie kriegen wird, war nur dazu da, um von dieser anderen Geschichte abzulenken, dass er hier einen Feldzug führt gegen ein paar hunderttausend Menschen.
Ja, ja. Gut, also Ralf, wir haben jetzt, die Minute ist schon längst vorbei, wir müssen gleich vom Sender gehen.
Aber Garçon ist K.O., das kann man
politisch gesehen ist er K.O. und
Man sollte noch einen kleinen Satz anhängen. Es ist völlig absurd, dass dieser Mensch jetzt im Folterpräventionskomitee in Straßburg sitzt, weil der ist für unglaublich viele Folterfälle mitverantwortlich.
Das ist abschließend der Kommentar von Ralf Streck zum Verfahren gegen Balthasar Garçon. Ist es der oberste Gerichtshof in Spanien? Dem obersten Gerichtshof in Spanien. 3 Rechtsbeugungsverfahren sind am Laufen. Ralf, ich bedanke mich und ich freue mich, dass dieses Gespräch noch hat stattfinden können, trotz aller unserer technischen Probleme.
Also tschüss.
Hola.